Ich habe da mal eine Frage, die mir jetzt schon länger im Kopf rumschwirrt. Was ist eigentlich aus der Ukraine geworden? 4 Jahre Maidan, ihr erinnert euch? Ich habe irgendwie den Eindruck bekommen, dass es merkwürdig still geworden ist um dieses Land, in dem sich Anfang 2014 ja noch alle unsere Politiker die Klinke in die Hand gegeben haben. Die Bilder von unserem damaligen Außenminister Steinmeier, die haben wir noch alle im Kopf, als die Demonstrationen auf dem Maidan ihren Höhepunkt hatten. Da wurde von Demokratie gesprochen, die westlichen Werte sollten gefördert werden und die Menschen, die sollten endlich auch die vielen, vielen Vorteile der freien Marktwirtschaft erleben. Blühende Landschaften sollten da um Kiew herum entstehen. Halt, nee, stopp, das war was anderes. Das war ein anderes Versprechen von einem anderen Herrn. Aber was hat man nicht alles für tolle Szenarien entworfen? Alles wird besser werden für die Menschen in der Ukraine, wenn man sich der EU zuwendet. Kommt zu uns, kommt nach Europa. Das war der Ruf, den viele Ukrainer vernommen haben. Die EU hatte nämlich tolle Kredite in Aussicht gestellt und wenn sich die ukrainische Regierung eben Richtung Westen öffnen würde. Und das alles eben nur zum Vorteil der Menschen. Aber der damalige Präsident Janukowitsch hat sich diese Vorträge wohl ganz genau durchgelesen, denn eine Bedingung dieser EU-Kredite war eine komplette Loslösung von Russland. Und das war dann doch etwas zu viel des Guten. Und deswegen hatte sich Janukowitsch noch einmal eine Bedenkzeit erbeten, um den Vertrag neu zu verhandeln. Denn das Abschneiden von dem russischen Markt war so einfach nicht hinzunehmen. Also wie gesagt, er hatte zum damaligen Zeitpunkt den Vertrag mit der EU nicht aufgekündigt, sondern er wollte nach einer besseren Lösung für die Ukraine suchen. Und das war der Zeitpunkt, als in Brüssel und in Berlin und natürlich auch in Washington alle Alarmsirenen begannen loszuheulen. Ab diesem Moment, da wurde die große Propaganda-Flak in Stellung gebracht und das mediale Trommelfeuer, das brach so richtig über uns herein, ja. Die Regierung in Kiew war ab diesem Zeitpunkt zum Abschuss freigegeben und unsere Hochleistungspresse stürzte sich wie die Aasgeier auf Janukowitsch und auf seine Minister. Und zu diesem Zeitpunkt hatten die USA schon 5 Milliarden Dollar in den Regime Change gesteckt und damit hat man eben viele NGOs aufgebaut. Und die hat man jetzt auf die Straße geschickt damals. Die Geheimdienste der USA, die hatten schließlich, wann war das, seit dem Sturz von Mossadegh im Jahr 1952 im Iran, da hatten die sehr viel Erfahrung gesammelt, wenn es darum ging, eine unbeliebte Regierung loszuwerden. Und so musste man nur die einzelnen Punkte von diesem Arbeitsplan abarbeiten, Demonstrationen organisieren, die Regierung jeden Tag mit neuen Vorwürfen eindecken, Skandale provozieren, wirtschaftlich die Daumenschrauben anziehen, was gibt's noch? Chaos auf den Straßen provozieren und letztendlich braucht es nur noch Blut. Blut auf den Straßen, et voilà, fertig ist der Sturz der Regierung. Und in diesen Tagen, ganz an vorderster Front mit dabei, waren unsere deutschen Politiker, die sich wieder einmal als Handlanger der amerikanischen Interessen prostituiert haben. Als am 20. Februar Dutzende Demonstranten auf dem Maidan aus dem Hinterhalt erschossen wurden, da ist nämlich die Situation richtig explodiert und Janukowitsch musste dann das Land verlassen und ist geflohen. Und obwohl von Anfang an Augenzeugen berichtet haben, dass die Schüsse eben aus den Gebäuden gekommen sind, in denen sich die Maidan-Kämpfer aufgehalten haben, wurde trotzdem die alleinige Schuld an dem Massaker auf die Berkut-Sondereinheiten der Polizei geschoben. Von Anfang an. Und in dem nun folgenden Chaos übernahm ein, wie hieß der nochmal, ein gewisser Jazenjuk und seine Clique von Wall Street-hörigen Oppositionellen in einem Handstreich die Macht im Parlament. Und bisher wurde alles getan, um die wahren Hintergründe der Morde auf dem Maidan eben zu vertuschen. Tja, und seitdem ist die Ukraine im freien Fall und zwar ohne Fallschirm. Vor 4 Jahren, als man den Menschen noch das Blaue vom Himmel versprochen hatte, da glaubten vielleicht noch einige an eine bessere Zukunft, doch diese Hoffnungen, die sind schon lange verflogen. Und ein paar nackte Fakten gefällig, bitteschön. Das Wirtschaftsvolumen ist seit 2013 um 50% geschrumpft, um die Hälfte. Hunderttausende Menschen verlassen dieses Land und versuchen ihr Glück in anderen Ländern. Ein akuter Fachkräftemangel macht sich breit, während das Land immer mehr ausblutet. Und seit Jahren, wir wissen es natürlich auch, seit Jahren tobt ein blutiger Bürgerkrieg, ein Bruderkrieg kann man schon sagen, im Osten des Landes mit mittlerweile Zehntausenden Toten und die Rentner im Donbass, denen geht es ganz beschissen, denn die bekommen keine Rentenzahlungen mehr aus Kiew überwiesen. Nichts. Das Volk leidet unter Mangel an allem. Es gibt keine Nahrungsmittel, Energie ist knapp, die Infrastruktur verfällt, also ein wirklicher Absturz. Man kann sogar schon Berichte lesen über einen Failed State, über einen auseinandergebrochenen Staat, so wie es so schön verklausuliert heißt. Und der Kampf gegen die Korruption, eines der Hauptanliegen des Maidans, der gilt mittlerweile als gescheitert. Und laut der amerikanischen Handelskammer in Kiew klagten 91% der ausländischen Unternehmen im Jahr 2017 über Schmiergeldforderungen. Also hier, Zahlen. Es gibt zwar mittlerweile ein neues Antikorruptionsbüro, aber die Behörden von Präsident Poroschenko, die behindern die Arbeit von diesem Büro wirklich auf allen Ebenen. Und seine Gerichte, die verschleppen die Aufklärung der Schüsse auf dem Maidan genauso wie die Ermordung von einigen unliebsamen Journalisten. Wer gegen die Regierung in Kiew ist und das auch offen zeigt, der hat wirklich kein leichtes Leben in der Musterdemokratie Ukraine. So wie es die Oppositionszeitung Vesti erfahren hat, als nämlich plötzlich ein ganzer Trupp von Sicherheitsorganen unter Einsatz von Tränengas in die Redaktion gestürmt ist und da richtig aufgeräumt hat. Es herrscht ein extrem hohes Maß an staatlich organisierter Korruption. Und der Kampf dagegen findet nicht mal in homöopathischen Dosen statt, während gleichzeitig die Verbrechensrate und die Gewalttätigkeiten von wirklich rechtsradikalen Kräften immer groteskere Ausmaße annimmt. Unter den Augen einer vollkommen untätigen Polizei wurde vor kurzem ein russisches Kulturzentrum in Kiew angegriffen und schwer beschädigt. Wer gegen die Regierung, nein, halt falsch, muss es anders sagen, wer gegen das Regime in Kiew ist, wird auf offener Straße verprügelt und verfolgt. Die sind jetzt mittlerweile so weit, man verklärt Nationalisten wie Stefan Bandera und Roman Schuchechowitsch, schwierig. Die verklärt man zu Nationalhelden und man nennt sogar Straßen nach ihnen. Aufmärsche von rechtsnationalen Gruppierungen, die prägen das Bild der Straßen in der Ukraine. Und das scheint an der Spree in Berlin niemand so wirklich zu interessieren. Und ja, jetzt fällt mir gerade was ein. Ich würde gerne unseren Bundespräsidenten etwas fragen. Herr Bundespräsident, ich habe da mal eine Frage. Am 31. Januar 2018, da haben Sie persönlich Frau Dr. Anita Lasker-Wallfisch, die letzte Überlebende des Mädchenorchesters von Auschwitz, zum Rednerpult im Bundestag geleitet. Am Arm eingehakt bei Ihnen war die Dame, damit sie die Gedenkrede zum Jahrestag der Befreiung halten konnte. Was wollen Sie ihr eigentlich erklären, wenn sie sie darauf ansprechen sollte, dass heutzutage faschistische Horden den Alltag in der Ukraine bestimmen? Wie wollen Sie erklären, dass ein Bericht der israelischen Regierung festgestellt hat, dass es in 2017 in der Ukraine mehr antisemitische Angriffe gab als in allen anderen Ex-Sowjetstaaten zusammengerechnet? Ein Anstieg von 200%. Sind das die westlichen Werte, die wir so gerne in die Welt hinaustragen, die Sie auf dem Maidan persönlich eingefordert haben, Herr Bundespräsident? Es gibt da so ein altes Sprichwort. Wie hieß das nochmal? An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Ja, aber dann gibt es doch jetzt Leute, die sagen, ja, aber die Visafreiheit, die große Visafreiheit für die Ukrainer, in ganz Europa können sie jetzt reisen und bewundern und staunen, was für tolle Errungenschaften die EU den Menschen gebracht hat, könnte man jetzt sagen. Ja, dann sollten die Menschen aus Kiew aber mal nach Griechenland fahren, nach Spanien oder vielleicht auch nach Portugal. Denn da sind die EU-Erfolge ja wohl eher, wie sagt man so schön, suboptimal, ja, wie es jeder sehen kann. Aber erstmal ehrlich, diese Visafreiheit, die hat eine Haltbarkeit von 90 Tagen. Und arbeiten darf da überhaupt niemand. Das ist in etwa so, als stelle man ein kleines Kind in einen Süßwarenladen und man sagt ihm, es kriegt davon gar nichts. Nichts anfassen, nur gucken. Nur gucken ist erlaubt, ja. Wie fühlt man sich da wohl, ja? Und was macht eigentlich der Schokoladenkönig, Herr Präsident Poroschenko? Der hatte zu Beginn seiner Amtszeit immerhin schlappe 750 Millionen Dollar auf seinem Konto rumliegen und mittlerweile sind es 1 Milliarde Dollar. Also 750 vorher, jetzt 1 Milliarde. Das heißt, in jedem Jahr seiner Präsidentschaft ist er um 70 Millionen Dollar reicher geworden. Und das bei einem Durchschnittsgehalt von einem Ukrainer von 200 bis 300 Euro im Monat und von einer Durchschnittsrente von 50 Euro. Pikant war seine Reise in die Südsee zu Weihnachten 2017, wo er auf Staatskosten mal ebenso 500.000 Dollar verprasst hat. Jetzt kam nicht so gut an beim Volk, ja. Aber warum eigentlich dieser ganze Aufwand des Westens mit der Ukraine? Naja, das wissen wir doch heute auch alles, das ist alles bekannt. George Friedman von Stratfor, von Strategic Forecasting, von diesem Think Tank, der hat es uns doch selber erzählt in einem Interview. Es ging gar nicht um Demokratie, es ging auch nicht um Menschenrechte, es ging einfach um knallharte strategische Planungen der USA. Es ging darum, einen Keil zwischen Russland und Europa zu treiben, und zwar speziell zwischen Deutschland und Russland. Im Osten der Ukraine, da leben ja, wie wir wissen, viele ethnische Russen und mit dem Krieg im Donbass, da sollte Putin eben zum Eingreifen gezwungen werden. Das hat nicht funktioniert, dieser schlaue Fuchs, ja, der hat sich nicht provozieren lassen. Also hat man versucht, sich die Krim zu schnappen mit diesem wichtigen Schwarzmeerhafen, mit Sewastopol, wo die ganze russische Schwarzmeerflotte liegt. Aber auch da wieder alles ganz anders. Die Bevölkerung der Krim, 90% ethnische Russen, die entschied sich eben dafür, für die Eingliederung nach Russland. Und seitdem ist das Geheule groß. Annexion, Hilfe, die Russen kommen. Das höre ich und lese ich jetzt seit Jahren. Und dieses Referendum dient nicht nur als Rechtfertigung für die sinnlosen Sanktionen gegen Russland, sondern die Entscheidung der Bevölkerung der Krim, sich nicht massakrieren lassen zu wollen, wird jetzt als willkommener Anlass genommen, die NATO weiter aufzurüsten. Und ich habe die kriegsgeilen Reden von der SIKO in München noch immer im Ohr. Ja? Ich lebe ja in München, ich habe das da mitgekriegt. Ja? Und wie geht es jetzt eigentlich weiter? Tut sich da was oder kommt jetzt bald der Aufschlag, der finale Aufschlag à la Möllemann ohne Fallschirm? Zumindest werden die Stimmen lauter, die eine Untersuchung der Schüsse auf dem Maidan fordern. Es gibt da nämlich einen neuen Dokumentarfilm aus Italien, in dem sich drei Männer aus Georgien mit einer wirklich unglaublichen Geschichte zu Wort gemeldet haben. Diese Männer behaupten, dass sie zu den Heckenschützen gehörten, die auf dem Maidan sowohl auf die Demonstranten als auch auf die Polizisten geschossen hätten. Sie wurden damals als Söldner angeheuert, um die Demonstrationen eben weiter anzuheizen. Sie hätten den Auftrag gehabt, sie mussten Provokationen arrangieren, damit die Polizei eben angreift und damit man eben so das Bild von dem brutalen Regime von Janukowitsch zeigen kann. Agent Provocateur, l'agent provocateur, ja. Aber nachdem dies eben nicht funktioniert hat und die Polizei sich sehr zurückgehalten hat, wurden am 18. Februar 2014 Waffen ausgeteilt an diese Söldner. Und dann eben ein paar Tage später, dann hätten die eben auf alles geschossen, was ihnen vor die Flinte kam. Demonstranten und Polizisten. Und organisiert wurde das Ganze eben von einer Gruppe von Maidan-Kommandeuren. Unter anderem eben auch Andrei Parubi. Und der ist immerhin mittlerweile der heutige Parlamentspräsident der Werchowna Rada, also dem ukrainischen Parlament. Professor Ivan Kachanowski, ein Wissenschaftler von der Universität in Ottawa, der hatte in den letzten Jahren eine sehr umfangreiche Untersuchung zu den Schüssen gemacht, also das Standardwerk mittlerweile. Und die Aussagen und die Zusammenhänge aus dieser Dokumentation stimmen mit den Recherchen von ihm vollkommen überein. Vor allem die Auswertung der Schusskanäle in den Opfern, die belegt ganz klar, dass die Schüsse von oberhalb und von hinten den Demonstranten abgefeuert worden sind und somit eben die Polizeieinheiten als Schützen eben nicht in Frage gekommen sind. Die standen nämlich auf gleicher Ebene. Wer diesen Film anschaut, der versteht dann auch, warum am Maidan sämtliche Bäume mit Einschusslöchern gefällt worden sind. Und zwar innerhalb von Tagen wurden alle Beweise vernichtet und alle anderen Beweise, die werden einfach nicht zur Kenntnis genommen, da man eben Presse und auch die Staatsanwaltschaft kontrolliert. Das ist ein perfektes System, sollte man meinen, aber alles, was eben auf Lug und Trug aufgebaut ist, wird früher oder später zusammenbrechen. Die Frage ist nur, wann wird es zusammenbrechen?